Die Welt und wir
ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
Ja, und aus diesem Grund sind wir nach längerer Pause jetzt wieder zurück und sind heute mit einem ziemlich rein psychologischen Thema wieder mal zurück. Es geht um Co-Abhängigkeit.
Ja, ich weiß gar nicht, stimmt, rein psychologisch wahrscheinlich, ne? Co-Abhängigkeit ist in aller Munde, würde ich sagen. Genauso wie toxische Beziehungen oder der Narzissmus. Ich glaube, das sind so die Top 3, die wir 2020 und 2021 irgendwie rauf und runter überall gesehen, davon gelesen oder gehört haben.
Genau, Narzissmus ist schick im Moment, ja.
Naja, vielleicht ist es halt eben, also in dem
Also
Fall,
in meinem Berufsfeld war es schon immer schick.
Ja, das gehört auch grundsätzlich zum Menschen, ne? Also weil den pathologischen Narzissmus, den gibt es sehr selten, aber im Kern haben wir alle einen Narzissmus oder auch einen gesunden Narzissmus, der gehört nämlich einfach auch dazu und der sichert halt eben auch unser Überleben oder auch unser Vorankommen. Deswegen, ihr merkt, wir sind ja Freunde der beiden Perspektive und die haben wir heute auch wieder mitgebracht. Und zwar im Kern, habe ich gerade gedacht, streifen wir tatsächlich mit dem Thema der Co-Abhängigkeit Randgebiete, über die ich aber nicht explizit sprechen möchte, wie jetzt den Narzissmus oder narzisstische Akzentuierung in Beziehungen. Wir streifen toxische Verwicklungen. Ich bin so ein bisschen gegen dieses Wort, warum, werde ich vielleicht auch später nochmal erzählen. Zumindest ich bin gegen den inflationären und nicht bewusst reflektierten Gebrauch von dem Begriff dieses Toxischen, einfach weil der ganz, ganz stark das Bild von Täter und Opfer malt. Ne? Es gibt dann irgendwie einen Menschen, der ist giftig oder der bringt halt eben etwas Gemeines oder Bösartiges in eine Beziehung und das arme Opfer wird sozusagen dann verführt und gerät passiv in eine Situation, in der er oder sie verwickelt wird durch halt eben den Abgrund eines anderen Menschen. Das ist so nicht. Ne? Also es gibt sicherlich ungute Verwicklungen und Verbindungen und auch sicherlich unbedingt diskussionsbedürftige Beziehungen, wo Gewalt oder auch psychische Gewalt auch in so einer Form geschieht. Aber im Kern müssen wir uns immer angucken, dass das auf einer Grundlage von Beziehungen und von Themen, die Menschen mitbringen, die einander begegnen, halt eben entfesselt wird.
Ne? Ja, und man hat sich auch ausgesucht.
Genau, das meine ich damit. Also im Kern ist es natürlich schwierig, die Selbstverantwortung zu erkennen, wenn man tief in einer gewaltvollen Beziehung zum Beispiel steckt. Ne? Das ist klar und da braucht man auch Hilfe. Und da hilft es auch nicht zu sagen, ja, hast du dir jetzt so ausgesucht, komm mal.
Ja, selbst oder, schuld.
Zum Beispiel, sind wir wieder beim Thema Schuld, ne? Sondern das hat was mit frühen Bindungsstrukturen zu tun und das ist tatsächlich auch der Bereich, um den wir uns heute kümmern wollen, weil Co-Abhängigkeit halt eben ganz stark zu Sucht oder zu Abhängigkeitserkrankungen gehört und halt eben im Kern, das wusste ich nicht, das hattest du mir erzählt, vor allem im Bereich der Alkoholsucht. Ne?
Genau, ja, in den 30er Jahren entstanden. Und erstmals wirklich aufgetaucht in den ersten Sitzungen von den Alcoholics Anonymous. Auch interessant übrigens, wo wir bei Suchterkrankungen sind, dass die erste einzige wirklich auch medizinisch diagnostizierte Drogenabhängigkeit, obwohl es damals schon alle anderen Drogen gab, in den 30er Jahren nur der Alkohol war. Und dass sich sozusagen alles, was sich auf Abhängigkeit bezogen hat, immer nur auf Alkohol bezog am Anfang. Das fand ich ganz spannend.
Ja, müsste man eigentlich nochmal forschen. Ne? Wir werden ja nochmal eine Folge sicherlich über Drogen machen. Ne? Das wäre irgendwie interessant, so sehen, warum das eigentlich so war, warum man das anders eingeschätzt hat, weil in den 20er Jahren war es total in Ordnung, inflationär halt eben gewisse aufputschende Drogen zu konsumieren.
Ja, na, wenn man sich die Filme da anguckt, da haben die das ja gesoffen wie Wasser.
Genau.
Den Whisky.
Zum Beispiel. Also, und das ist bis heute, kommt das ja auf. Es gibt auch Serien, Episoden, wo das noch stark verherrlicht wird. Ne? Also unfassbar. Muss man mal überlegen, ob das halt wirklich ein schöner Schnitt ist, den man normalisieren möchte. Also Co-Abhängigkeit ist also etwas, was wir im Kern, also ursprünglich in Bezug auf stoffbezogene Suchterkrankungen oder halt auch dann irgendwann nicht mehr stoffbezogene Suchterkrankungen, wie jetzt andere Formen von Süchten, Erstörungen und so weiter, aufgeführt hat oder wo es definiert wurde. Und heute wird dieser Begriff halt aber eben zu Recht kritisch auch betrachtet. Also das Wort Co-Abhängigkeit ist halt oft etwas, was man versucht, dann auch sensibel zu betrachten, weil halt eben natürlich so etwas auch stigmatisieren kann. Gerade eben nahe Menschen und Angehörige von abhängig gewordenen fühlen sich halt da eben gesellschaftlich auch nochmal ja, stigmatisiert oder haben das Gefühl, sie kommen nicht so gut weg, haben Möglichkeiten aufgrund von ihrer oder weniger Möglichkeiten aufgrund von ihrer Scham und Schuldgefühl, sich Hilfe zu suchen, also die Mitbetroffenheit von Sucht, das will ich sagen, oder das mitfördernde Verhalten von Angehörigen und nahen Menschen von Süchtigen wird eigentlich kaum und auch echt auf jeden Fall zu wenig thematisiert, weil, warum, eben schätzungsweise 4 bis 5 Angehörige bei einer Suchterkrankung co-abhängig mitbetroffen sind. Das heißt, sie leiden auch an den Umständen, die durch eine Sucht tief in das Leben von abhängig gewordenen Betroffenen reichen. Ne? Das heißt, das ist etwas, das gucken wir uns auch noch gesellschaftlich zu wenig an.
Und da geht, was ja auch höchst verständlich ist, weil am Anfang der Sucht oder beziehungsweise am Anfang des Kennenlernens gibt es ja oft so, dass die Sucht noch nicht so manifest ist. Dass man sozusagen mit demjenigen da reinwächst, jemanden kennenlernt oder man kann es am Anfang noch gar nicht erkennen und dann ist man sozusagen in der Beziehung und möchte auch erstmal, dass das wieder gut wird. Ja. Und deswegen ist es auch klar, dass man sich engagiert, wenn man sich in eine Beziehung engagiert hat, dass man ist ja ganz logisch. Und dass man da leicht reinschlittern kann, immer stärker zu versuchen und auch nicht loslassen zu können. Ne? Wenn man schon, man hat ja nun schon so viel investiert, es muss doch jetzt irgendwann gut sein. Da bleibe ich doch jetzt bitte dran.
Also damit sprichst du ja auch die Beziehung an, ne? Von, also die direkte Beziehung, Partnerschaft zu jemandem, der abhängig geworden ist von etwas oder von Umständen. Man begreift dann, wenn wir jetzt bei der Sucht noch bleiben, halt eigentlich das dann als, also die Co-Abhängigkeit, ne, oder halt eben diese Mitgestaltung um eine Sucht herum, begreift man dann eigentlich als ein Gesteuertwerden, wenn wir jetzt zum Beispiel Alkohol nehmen, ne, gesteuert werden durch die Sucht und die Eskapaden, nenne ich das jetzt mal, ne, die Folgen einer Suchterkrankung, die jetzt Alkohol mitbringt. Ne, das heißt eben, das Vertuschen von dem, das getrunken wird, das Entschuldigen im Außen beim Arbeitgeber. Ne? Das sind dann eben alles Strukturen, die wir erstmal auch als empathisch mitfühlender Mensch zu Beginn ganz bestimmt mitgestalten, weil wir auch Mitgefühl haben. Ne? Und das Mitgefühl wird mit Leid und halt eben aus Empathie wird dann eben eine Verstrickung bis hin zum Rahmen und zur Beschaffung auch von Suchtmitteln. Und diese Konsequenzen dieser Sucht bringen halt dann eben auch diese Gefahr dieser Abhängigkeiten. Das ist keine Entscheidung. Ne? Das heißt eben, es gibt unterschiedliche Gründe, warum jemand süchtig oder abhängig von etwas wird. Und wir müssen eben sehen, also das Leben des Betroffenen, aber auch das Leben von Angehörigen oder nahen Menschen wird dadurch extrem belastet. Ne? Und nicht selten versuchen halt die Betroffenen, da irgendwelche Möglichkeiten zu finden, um zu versorgen oder sie fühlen sich verpflichtet oder sie sind finanziell existenziell bedroht, ne? Und hat eben diese emotionale Last ist da extrem hoch und das ist mir eben wichtig, nochmal das kurz aufzuführen, wem passiert das so? Das sind halt im Bereich von der Abhängigkeit, die substanzbezogen ist wie Alkohol, vor allem Menschen, die entweder selbst das erfahren und kennengelernt haben durch Eltern, die an Aufwachsen in Sucht. Ne? Das heißt, es gab dann halt eine Normalisierung der Umstände. Das ist normal, man steht halt mit einem Bier auf, das ist das Konterbier oder so, das hat mein Vater auch immer gemacht. Das sind halt eben dann Dinge, wo wir unsere Maßstäbe schon quasi so früh verschoben wurden, dass wir das gar nicht mehr als kritisch betrachten. Ne? Das heißt, der Mensch kann Dinge nur kritisch betrachten, wenn er sie erst einmal unabhängig für sich selbst kennzeichnet und bewertet, ne? Und einschätzt. Und wenn er das nicht gelernt hat, weil das als normal galt, dann hat er auch nie gelernt, dass man das mit einem Abstand betrachten sollte.
Dass das klar wird, Annas Vater hat das nicht immer so gemacht, das war sozusagen, ja. Nicht, dass dann irgendwann irgendwer sagt, ja hier, dein alkoholabhängiger Vater nicht. Also es war wirklich nur, um ein Beispiel für einen fiktiven Vater
zu geben. Ja, natürlich. Also das ist im Kern auch so, wir machen ja, es ist ja kein Persönlichkeitspodcast. Ne? Das, was wir hier manchmal an Beispielen aufführen, das sind einfach Beispiele, um Dinge zu verdeutlichen. Und da bin ich halt eben auch empathisch. Also dem klang das jetzt gerade so.
Oder für einen Moment, der eine oder andere könnte, hätte vielleicht okay. denken können.
Naja.
Also was ich jetzt aber toll fände, wenn du es nochmal tun könntest, weil du bist ja hier Psycho-Brain. Ich bin ja maximal Psycho-Pinky.
Gleich auch immer.
Also, ja, aber wir wollen beide Weltherrschaft. Nicht? Pinky und Brain. Nee,
das möchtest du. Ich möchte keine Weltherrschaft.
Ach so, Entschuldigung.
Das, ja, tatsächlich.
Ja, nee, ich wirklich sehr gerne. Also am besten morgen. Aber jetzt ist ja die Frage.
Ich würde eher Weltfrieden mir wünschen, wenn dann.
Ich auch.
Okay.
Das, was ja im Moment auch so medial weit besprochen wird und in sozialen Medien und so, ist ja aber, weil wir haben ja jetzt eher über substanzbezogene Abhängigkeit und Co-Abhängigkeit bisher gesprochen. Was ist denn jetzt diese emotionale Abhängigkeit? Ja. Also kannst du mal ein Beispiel?
Ja, ich kann Beispiele geben. Im Kern erst einmal für die sich noch nicht entscheiden können, bitte. Vielleicht, weil ich jetzt diese Folge zuhören oder nicht. Was werdet ihr hier erfahren? So kurze Bullet Points, die ihr erfahrt. Also erst einmal, genau.
Bullet Points sagt man auch im Französischen.
Jetzt lass mich auch mal sprechen.
Ja, ich lasse ihn sprechen.
Also.
Bullet Points.
Entschuldigung. Also wir haben, es ist wichtig, bei der Co-Abhängigkeit halt eben das einmal abzugrenzen. Die Sucht soll jetzt eben nur der Anfang gewesen sein. Wir widmen uns jetzt vor allem der emotionalen Co-Abhängigkeit. Das heißt, im Kern werden wir frühe Bindungserfahrungen und Kindheit besprechen. Also was lernen wir in unseren ersten frühen Beziehungen? Und wie kommt es eigentlich dazu, dass wir in so eine Co-Abhängigkeit geraten? Und warum ist das gesellschaftlich relevant? Weil wir besprechen ja hier immer vor allem gesellschaftsrelevante Themen, die halt wirklich auch noch einen Wandel und Bewusstsein bräuchten. Das ist zumindest unser Ansatz. Ich hoffe, es gelingt uns. Und im Kern ist das so relevant, weil wir vor allem ein Land sind, also vorwiegend halt eben, hört uns liebe Schweizer, liebe Österreicher, liebe Holländer, vielen Dank, dass ihr uns so fleißig hört. Aber im Kern hat Deutschland eine Geschichte, die ihre transgenerationalen Traumata, also Kriegserfahrungen, Übernahme von Verantwortung, an dem Leid, das hier vor gar nicht allzu langer Zeit in diesem Land entstanden ist, also den Mord von unzähligen Millionen von Menschen. Das ist etwas, was wir uns immer wieder auch über unsere Schulbildung, über Bücher und so weiter vermeintlich angeschaut haben. Emotional haben wir aber eben Umstände von diesen Erfahrungen auf beiden Seiten kaum bis wenig aufgearbeitet. Das sehen wir an vielen gesellschaftlichen Entwicklungen. Was bedeutet das für die Co-Abhängigkeit oder für die Gefühle und für die frühen Bindungen? Wir sind Enkel von Eltern, deren Eltern wiederum kaum bis wenig Möglichkeiten hatten, aufgrund der Kriegswirren und der Erfahrungen mit sich selbst in Verbindung zu kommen oder mit ihren Kindern, mit ihren nahen Menschen, einfach weil es zu schmerzvoll war, Dinge zu empfinden, weil es traumatische Erlebnisse gab, Schocktraumata, die uns getrennt oder unsere Vorfahren getrennt haben von Erfahrungen oder Gefühlen. Und das ist halt eben ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn wir über Co-Abhängigkeit sprechen. Und nur als kurze Outview, das ist eine sehr lange Bullet-Point-Liste. Hier geht es also um genau diese Bindungstraumata, warum die transgenerational bedingt sein können. Es geht um das Thema von Grenzen und verschwommenen Grenzen. Es geht um Erfahrungen, die uns vor allem eine Sache tun lassen, nämlich das Vermeiden von dem Verlassenwerden, die Angst vor erneuter Verletzung und Folgen von den frühkindlichen Bindungserfahrungen, was wir tun können, um wirklich gesunde und authentische Beziehungen zu führen zu uns selbst und mit Partnern oder nahen Menschen wie Kindern oder Familie. Darum soll es heute auch gehen, was eine Co-Abhängigkeit genau ist und was auch eine Traumabindung ist. Davon wollte ich euch heute berichten. Und im Kern geht es dann vielleicht nochmal darum, wie man ganz konkret, was man konkret tun kann, um halt eben wirklich diese notwendigen Schritte zu gehen und welche Wege in die Selbstliebe führen können. So, jetzt machen wir eine lange Liste, die ist zu Ende.
Ja, ist doch super. Und also das heißt nur als kleiner Zusatz, was ich gerade eben noch sagen wollte, dass wir halt sehr, sehr stark merken können, dass wir halt immer noch eine, und daran merkt man, dass es halt diese Aufarbeitung nicht wirklich gegeben hat. Es hat sie faktisch gegeben, was während der Zeit des sogenannten Dritten Reiches passiert ist. Aber es hat sie emotional eben nicht gegeben oder kaum, nur in Form von vielleicht Schuldzuweisung und Verurteilung. Aber was wir für emotionale Mechanismen da oder die Leute, was für emotionale Mechanismen da gegriffen haben, dass so etwas möglich war, das wurde kaum besprochen. Und da ist es dann natürlich wichtig zu betrachten, was ist das? Das ist immer noch zu behandeln, im doppelten Sinne. Und wir können es halt im täglichen Umgang merken. Wir sind keine besonders mitfühlende Gesellschaft. Es ist jetzt auch wieder klar, es wird sehr mechanistisch, alles wird sehr, also wenn wir es mal pandemisch betrachten, es wird alles sehr mechanistisch betrachtet. Es gibt wenig emotionale Betrachtung, wo wir als Bevölkerung zum Beispiel stehen und welchen Herausforderungen wir gegenüberstehen, sondern es wird einfach gesagt, so, was können wir jetzt machen? Ihr bleibt zu Hause und dann kriegt ihr irgendwie eine Impfung und dann ist auch wieder gut, aber ist halt gar nicht gut. Weil jeder, der hier auf der Straße mal unterwegs ist und reinspürt, merkt, dass Stimmungen wirklich merkwürdigst sich entwickeln. Und das sollte eben auch behandelt werden. Und gerade in so einer Zeit, wenn es dann so einen Impuls, wenn ich das kurz einflechten darf, wenn es dann so einen Impuls gibt wie der Impuls von Jens Spahn, Therapie zu verkürzen.
Oh, das waren ehrlich gesagt für mich eigentlich ein paar Nächte wenig Schlaf.
Ja, aber muss man echt sagen, also das spricht halt Bände. Ja. Also wir haben wirklich was zu tun, als an unserer Gesamtpsyche, in dem Vermächtnis, das wir haben, haben wir echt gesamtgesellschaftlich was zu erledigen. Und da dann nicht zu sagen, okay, wir tun, was wir können und wir tun so viel, wie wir überhaupt können und wir unterstützen das auch von offiziellster Seite, sondern wir wollen das jetzt noch behindern. Vielleicht hat der eine oder andere davon gehört, von dieser Einführung der sogenannten Rasta-Therapie, ja, wo nur eine gewisse Anzahl von Stunden für Therapie jetzt noch bezahlt werden soll. Das ist gerade eine Idee, die kursiert, die hoffentlich nicht umgesetzt wird und von Jens Spahn aber sehr favorisiert wird. Also es ist fatal. Und daran kann man sehen, dass wir eben gesamtgesellschaftlich echt noch was zu tun haben, in einer um eine Offenheit dafür zu entwickeln, dass wir psychologisch was zu erledigen haben.
Total. Also wenn man jetzt, also im Kern, ne, ich könnte jetzt ganz viel dazu sagen, Vielleicht sprechen wir nochmal darüber, auch noch eine Folge über Psychotherapie, habe ich jetzt gerade gedacht.
Soll ich da sogar eine Folge über Jens Spahn?
Ach nee, das möchte ich nicht so gerne.
Nein, ich auch aber, nicht.
Halt eben mal zu sehen, ne, das wäre vielleicht nochmal, es würde das Thema jetzt so ausweiten. Ich würde jetzt nochmal so zurückkommen auf, ich finde es einen ganz wichtigen Hinweis, den du da gegeben hast, wenn wir zurückkommen auf...
Das lieb, danke.
Wenn wir jetzt zurückkommen auf das Thema der Co-Abhängigkeit,
ja, bitte.
Dann können wir, für die, die sich jetzt noch fragen, ja, was ist das denn jetzt aber genau? Ne? Wenn wir über Abhängigkeit sprechen oder auch eben in der Folge über Sucht, könnt ihr das nochmal stärker hören. Das ist eine wunderbare Folge geworden, wo es vor allem um die Suche nach Verbindungen geht. Also traut euch die, euch anzuhören, einfach weil das Thema Sucht ist halt ein hoch tabuisiertes Thema, weil keiner gerne damit was zu tun hat, ne? Mit schwach zu sein, abhängig zu sein. Bei der Co-Abhängigkeit ist es halt eben eine ganz ähnliche Dynamik, weil es geht immer bei den Abhängigkeiten eigentlich um ein Gefühl von einer Trennung oder einer befürchteten Trennung, also eine Trennung, die möglicherweise bevorsteht und die versuchen wir zu vermeiden. Einfach, weil wir ein Defizit, ein Gefühl, ein Mangel, Erlebnis hatten von Verbindung. Und das ist eigentlich auch die Basis, der Kern dieses Themas. Ne? Wir sprechen eben in dieser Episode über die emotionale Vermischung und die wenige Anbindung und Verbindung zu unseren nächsten Menschen, Eltern, Bezugspersonen, Großeltern, ne? Und halt der Folge davon, die halt eben immer in eine Grenzverletzung, in Schmerz führt, in Trennung von uns selbst. Und das ist halt eben im Kern etwas, was wir, wenn es um Co-Abhängigkeit geht oder auch um die um Themen wie Sucht oder auch Erkrankung, ist das, wo wir ein Augenmerk drauf legen, wenn wir gut begleiten, nämlich wirklich zu gucken, wie stark ist der Mensch, der sich in abhängigen Strukturen befindet, eigentlich mit sich selbst verbunden oder nicht verbunden. Ne? Warum das wichtig ist, da kommen wir im Outview, also in den Möglichkeiten, die man eben forcieren kann zu. Ich komme gleich zu ganz schönen Beispielen nochmal für verschwommene Grenzen, weil man sich ja auch fragt, was ist denn eine verschwommene Grenze? Was bedeutet das denn eigentlich? Ja, also im Kern, um euch nochmal so mitzunehmen auf diese Reise, geht es halt bei vermischten Grenzen vor allem darum, dass in den ersten Bindungserfahrungen oder Bindungstraumatisierung, das ist ein Entwicklungstrauma, so wird es bezeichnet in der Entwicklungspsychologie oder auch Traumatherapie, und geht eigentlich der Annahme zugrunde, dass ein Kind oder jedes Kind immer existenziell von seinen Eltern abhängig geboren wird. Es gibt kein Säugetier auf diesem Planeten, das so unfertig auf die Welt kommt. Warum? Weil wir halt eben auch das größte und komplexeste Gehirn haben. Wir brauchen Zeit, um diese Software quasi zum Laufen zu bringen. Eine Giraffe fällt raus und rennt los. Und es gibt Vögel, die stürzen sozusagen dann irgendwann in die Lüfte. Ne? Wir haben halt eben eine starke Abhängigkeit zu unserem menschlichen Ursprung, das sind unsere Eltern. Und ein Baby kommt auf diese Welt und braucht existenziell zum Überleben die Fürsorge, die Empathie, die Nährung, die Einstimmung, um zu überleben. Ne? Das heißt, seine Reifung und seine Beruhigung, dass alles auch okay ist, dass es sicher ist, dass es geschützt ist, braucht es massiv von äußeren Faktoren und es braucht vor allem Liebe oder die liebevolle Zuwendung naher Bezugspersonen. Das ist erst einmal der Kern. Ein Baby, wenn ihr euch das mal anguckt, ist erst einmal sehr, sehr lange, wenn es nicht jetzt schon sehr frühe Erfahrungen gemacht hat, auch schon intrauterin, also Mutterleib, davon überzeugt, dass es super ist. Das findet auch alles super von sich selbst. Ne? Wenn ihr euch, guckt euch die Babys genau an. Die meisten Babys, die das Glück hatten, solche nährenden Erfahrungen zu machen, sind von allen begeistert. Von allen Menschen, von allen Tieren, von sich selbst, von dem Himmel, wenn es regnet oder ob die Sonne scheint. Ne, die haben bringt
Taschentuchpackungen
mit.
Sind sehr beliebt.
Blätter, Taschentuchpackungen, sie finden es
in,
einfach
in
super.
Höchste Verzückung genau. Zu verfallen. Ja.
Also ne, alles, was raschelt oder weht oder was sich bewegt, finden sie toll. Das heißt, im Kern kommen wir so zur Welt. Das dürfen wir uns auch nochmal zu Gemüte führen und vor Augen.
Und wir sind es uns auch immer wert, ne, als Babys. Also,
ja, wir haben keinen Zweifel, dass wir das nicht
wenn
dürfen.
Wir,
ne?
Da es ja unser einziges Mittel ist, wenn wir Hunger haben, dann wird aber gebrüllt, was das Zeug hält.
Genau.
Weil ich habe jetzt Hunger. Bring mir gefälligst was, weil ich bin es mir wert. Ne?
Ja, erstmal, ich brauche das. Ne?
Ja.
Ja, erstmal versuchen wir, auf uns aufmerksam zu machen. Dann fangen wir an, uns da auch lauter aufmerksam auf uns machen zu wollen. Denn irgendwann werden wir verzweifelt werden. Und wenn das halt eben aber keine Resonanz erfährt, dann werden wir resignieren. Das heißt, wir haben dann akzeptiert, wir müssen Energie sparen, so war das früher in der Natur, dass niemand mehr kommt. Also werden wir versuchen, irgendwie damit klarzukommen. Und das können wir in allen Phasen unserer Entwicklung halt eben erleben. Das ist nicht immer nur das Essen oder im dunklen Raum liegen in der Nacht, sondern also Schlaftrainings sind halt eben ein klassischer Faktor für Bindungstraumatisierung. Ne? Wenn wir grundsätzlich nicht gesehen, nicht gehört, nicht gefragt worden sind, und ihr kennt diesen Satz von mir, ich wiederhole ihn immer wieder, weil er so wichtig ist, dann haben wir eben ein Problem. Wenn wir halt nicht gehört worden sind in den Versuchen für uns selbst zu wählen oder sogar durch Liebesentzug bestraft wurden, beschämt wurden, abgewertet oder kontrolliert, ausgelacht, ignoriert, dann sorgt das für einen niedrigen Selbstwert. Ne? Und dieses mangelnde Selbstvertrauen in unsere Fähigkeiten ist halt eben die Basis unserer grundlegenden Verbindung zu uns selbst. Stellt euch das mal vor, das ist nicht schön.
Und kann ich dann auch sagen, tatsächlich komme ich noch aus einer, also ich bin ja 74, noch aus einer Generation, das habe ich im Ansatz so für mich erlebt, aber auch rückblickend kann ich sagen, für eigentlich mein gesamtes Umfeld und den Umgang der Erwachsenen mit den Kindern, die meisten Erwachsenen, also es gibt ja jetzt heute so ein bisschen den Hass auf die Helikoptereltern und da läuft bestimmt auch vieles schief, und es heißt dann ja, wir sind damals auch super klar gekommen und sind auch gut groß geworden. Aber es gab so eine Idee meiner Elterngeneration zu sagen, ja, das ist ja nur ein Kind. Um nicht zu sagen, es ist ja nur ein dummes Kind. Das weiß ja noch nichts, das kann ja noch nichts. Also das heißt, da ist in einem sehr großen Maße davon ausgegangen worden, dass ich keine ernstzunehmende Beziehung zu diesem Kind aufbauen muss. Ja. Also das heißt, wir können mal davon ausgehen, dass in einem großen, großen Maße es extreme Beziehungsverletzungen gegeben hat. Und dass es in einem großen Maße da eine Gesellschaft herangewachsen ist, die unsicher gebunden ist.
Mhm. Ja. Also unsichere Bindung setzt nochmal andere Faktoren voraus. Ne? Das ist aber grundsätzlich, würde ich sagen, gibt es viele unsichere oder ambivalent gebundene Kinder. Ne? Hört dazu, wenn euch das interessiert, die Folge über Kinder nochmal an. Da gehen wir da so ein bisschen stärker nochmal darauf rein, was da Faktoren sind. So ein bisschen im Kern ist das, worüber wir sprechen, natürlich die Basis für unsichere Bindung, also nicht verlässlich. Ne? Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich versorgt werde, dass sich jemand auf mich einstellt. Ich lerne, ich muss halt eben klarkommen. Oder halt eben ambivalent, es ist mal so oder mal so. Ich bin entweder super toll und kriege alles, was ich möchte, oder ich werde überhaupt gar nicht mehr. Ne? Und dieser Konflikt spiegelt sich dann halt eben auch in der Reaktion der Kinder auf die Eltern, also was da Verlassenheitsängste angeht. Ne? Im Kern ist es aber genau dann der Hotspot unseres Themas, weil wenn wir hier hinkommen, dann ist diese grundlegende Verbindung eine tiefe Prägung bis weit in unser Leben hinein und sie ist so umfassend und tief, dass wir sie in unseren heutigen Beziehungen als Erwachsene, weil sie eben bekannt sind, wie wir es so gelernt haben, wir sie wiederholen oder sie sogar unbewusst suchen, wir uns sogar unbewusst halt eben Partner suchen, mit denen wir ähnliche Szenarien mit Eltern teilen, mit denen wir die stärksten Konflikte hatten, versuchen irgendwie aufzuarbeiten. Das ist immer ein Streben, sage ich mal, eigentlich sehr klug vom Unterbewusstsein, etwas aktiv nochmal aufzunehmen, um es zu verändern. Das könnte auch aufgehen, wenn wir immer wieder auch einen emotionalen Abstand bekommen. Und das ist halt jetzt das Problem bei der Co-Abhängigkeit. Den bekommen wir dann nämlich nicht mehr. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Eltern oder nahe Bezugspersonen erlebten, die mit sich selbst wenig im Reinen oder emotional gar nicht oder kaum in Kontakt standen aufgrund von eigenen Traumatisierungen oder Erfahrungen, das soll niemand hier entschuldigen, das ist mir ganz wichtig. Es geht nicht darum, es zu rechtfertigen, es geht nur darum, Ursprünge zu benennen und zu verstehen. Wenn wir das können, dann können wir halt für uns selber auch andere Grenzen finden in dem Nachvollziehen, wie Leid, unser Leid eigentlich entstanden ist. Ne? Das heißt, beispielsweise auch Eltern, die ihre Gefühle nicht selbst gut regulieren konnten, Das sind alles so Faktoren, wo wir in unserer nahen Beziehung oft verschwommene Grenzen erleben, wo wir uns nicht sicher sein können, nicht sicher fühlen und wir halt eben mit diesen vermischten Grenzen und der Unklarheit der Verbindungsstruktur und der Ambivalenz nämlich vor allem eins werden, unsicher. Und das ist die Grundlage für Abhängigkeit und Co-Abhängigkeit. Und was es genau bedeutet, erkläre ich nochmal weiter. Ich wollte euch ja versprochen, Beispiele für verschwommene Grenzen mitbringen.
Ja, bitte.
Und die können nämlich so aussehen. Verschwommene Grenzen werden sozusagen entstehen oder entstehen in dem Augenblick, wo zum Beispiel Eltern nachspionieren und die persönlichen Grenzen ihrer Kinder nicht wahren. Das kann halt eben Lesen von einem Tagebuch sein, bis hin zu Fotografien in der Badewanne. Ne, das ist dann schon schwerwiegend. Das ist eine ultimative Grenzverletzung, die halt eben bei einem Kind vor allem eine Information oder eine Erfahrung auslöst, dass wirklich nichts von mir, in mir sogar meine eigensten, persönlichsten Gedanken sicher sind vor, ne? Der Übermacht meiner Eltern beispielsweise. Ne? Das heißt, das ist eigentlich ein Überwachungsstaat, den ein Kind dann erlebt. Ne? Das heißt, auch Erfahrungen wie Eltern, die ihren Kindern vorwerfen, das hören wir immer wieder auf Straßen und unterwegs, zu dramatisch, zu emotional oder überempfindlich zu sein. Und ich weiß, wie schwierig es ist, Elternteil zu sein, Mama zu sein. Ich weiß, wie schwierig das ist, auch manchmal die Nerven zu bewahren. Ich weiß.
Ich finde das immer easy.
Ich weiß, wie am Ende seiner Kraft man sein kann. Und das sind halt eben hier Momente, wo man selber auch feststellt, oh, das wollte ich gerade eigentlich gar nicht sagen, das war ja total schräg. Ne? Oder, oh, das ist ein Satz, den kenne ich eigentlich, weiß ich nicht, von meiner Oma vielleicht, da war der noch in der Zeit irgendwie normal, aber das ist doch nicht mehr 2021, das will ich doch gar nicht so sagen. Ne? Also, aber im Kern, hier geht es nicht darum, sich schuldig zu fühlen oder sich zu schämen, es geht darum, nur zu erkennen, es geht, sieht das als Markierung, ne, für, oh, das kann ich mir mal angucken, das steht für was. Oder das selber vielleicht eine Erfahrung, die ich gar nicht reflektiert habe, die ich aber gemacht habe, die ich einfach als normal mitgenommen habe. Ne? Also Eltern, die Kindern vorwerfen, zu was auch immer zu sein, zu überempfindlich, zu emotional, schaffen verschwommene Grenzen, weil ein Kind halt eben vor allem in den ersten 6 Lebensjahren und darüber hinaus ultimativ abhängig ist von Eltern, die durch das Gefühl begleiten. Das heißt nicht, dass es immer alles okay sein muss, was das Kind tut. Das heißt nur halt eben Möglichkeiten zu finden, Gefühle zu verstehen, mit Gefühlen in Kontakt zu kommen und Gefühle lesen und einordnen zu können. Und vor allem noch, ganz, ganz wichtig, sich selber beruhigen zu können. Das können wir, weil wir es lernen. Wir lernen es, indem wir unseren Eltern zugucken, dass sie sich selber beruhigen können. Und wir lernen es durch dieses Beispiel, dass sie ruhig bleiben mit uns. Und so lernen wir ganz, ganz wichtige innere Stimmen schon kennen, die wir wiederholen können von warte mal ganz kurz, 2 Schritte zurück, überleg mal. Das sind halt eben Dinge, die wir gehört und erlebt haben. Und das ist das, wie wir sicher werden, auch in starken Gefühlen. Ein Mensch, der draußen auf der Straße rumschreit und einen Mülleimer abtritt, ist ganz, ganz sicher eins, der ist nicht sicher. Der dreht, der versucht halt eben, noch diese Erfahrung in irgendeiner Form zu bewältigen und hat aber keine erwachsenen, adäquaten Möglichkeiten, das zu tun. Und das ist auch jemand, mit dem bringt es auch gar nichts zu diskutieren, weil dieser Mensch ist dann im Geist in dem Augenblick getriggert, so aktiviert und so stark in Reizreaktion, dass der gar nicht sein Frontalgehirn oder seinen Parietallappen nutzen kann. Ne? Das Gehirn, was für vorausschauende Planung wichtig ist, das ist dann einfach im Level nichts anderes als ein wild gewordenes Wildschwein, sage ich jetzt mal. Ne? Was halt vor allem eins tut, es wird halt eben streiten und wüten, um Druck abzubauen. Ein anderes Beispiel ist für verschwommene Grenzen zum Beispiel Eltern, die die emotionale oder kindliche Realität verschieben oder sogar be- und abwerten. Ne? Von, naja, das stimmt ja nicht und da, wie kommst du auf so einen Quatsch oder naja, mal ganz ehrlich, also Monster gibt es nicht. Ne? Das ist halt eben, das kann man zwar sagen, auch aus einer Erklärungsnot. Im Kern müsste man aber das anders besprechen. Sagen, was ist das denn? Wofür steht denn das Gefühl? Wie fühlt sich das denn an? Wie geht es denn damit? Ein Kind bis zu einem gewissen Alter kann das noch nicht differenzieren. Ne? Oder so ein Satz wie, nun hab dich jetzt nicht so, war doch nicht so schlimm. Ne, das höre ich ganz viel auf Spielplätzen. Ich verstehe den Impuls auch, der ist oft auch fürsorglich gemeint. Nur in dem Kern könnte man auch Möglichkeiten schaffen, einfach mal das Gefühl so sein zu lassen, auch wenn uns das ohnmächtig macht, ne, zu sagen, es tut mir total leid, dass du dich so fühlst. Ne? Oder es ist doch kein Grund zu weinen, ein Jana kennt keinen Schmerz. Ne? Wie, du magst jetzt nicht mehr essen, das macht Oma oder Papa jetzt traurig. Ich habe die ganze Zeit gekocht. Ne? Das ist ja, also was lernt das Kind dabei? Ne? Wir haben, also das lernt Schuld und Scham, wenn ich nicht das tue, was du möchtest. Und wenn du dann noch wütend wirst, habe ich eigentlich Angst, dass ich nicht okay bin. Ne? Wie, du freust dich nicht, wie undankbar bist du denn? Ne? Oder nee, also jeder hier in der Familie kriegt ein Küsschen von dir, das ist ja klar, du bestimmst nicht, wen du küssen darfst. Ne? Das heißt, das Kind lernt, mein Körper gehört mir gar nicht. Andere Menschen dürfen über meinen Körper und auch entgegen meiner Gefühle über mich verfügen. Ne? Und das sind halt eben verschwommene Grenzen. Ihr habt jetzt mehr ein Gefühl, im Kern, wenn ihr jetzt hier seid und feststellt, das waren gerade unangenehme Gefühle, die aufgekommen sind, während sie jetzt die Beispiele so genannt hat, gebt euch hier an dieser Stelle mal kurz eine Pause, weil es gibt hier in dieser Folge keine direkte Triggerwarnung, weil wir nicht zu stark ins Detail gehen, aber es kann manchmal sein, dass man einfach so ein bisschen aktiviert wird, wenn das so sein sollte, dass sich euer gutes Gefühl zu Beginn dieser Episode gerade verändert hat, ist das ein guter Moment, mal kurz zu stoppen und mal durchzuatmen, was zu trinken. Und im Kern kommen wir jetzt zu den ein wenig mehr abstrakteren Themen. Das sind halt sehr, sehr lebendige Beispiele gewesen. Ne? Für die, die jetzt noch vielleicht neugierig geworden sind, grundsätzlich Vermischung bedeutet natürlich auch, wenn Eltern ihre Kinder zur Erfüllung ihrer Lebensbedürfnisse oder Wünsche, Lebensträume einsetzen, wie ich konnte das nicht machen, dafür ermögliche ich es jetzt dir und ich habe mein Hab und Gut investiert, dass du jetzt endlich Medizin studieren kannst, ne? Oder Lokomotivführer wirst. Ne? Oder Eltern, die mit ihren Kindern Ehe- und Beziehungsprobleme, ob jetzt von aktuellen oder verflossenen Partnern zu besprechen. Das ist eine der stärksten Grenzvermischungen. Ein Kind kann dann nicht mehr Kind bleiben. Ne? Ein Kind wird dann Berater, wird dann Retter.
Partnerersatz.
Wird dann Partner. Ne? Da geht es halt in Bereiche, wo wir nicht nur in Grenzverletzungen, sondern einfach folgenschwerer auch in emotionalen, psychischen Missbrauchsebenen denken können. Ne? Das Einbinden von Kindern in existenzielle oder finanzielle Situationen oder Bedrohungen ist genauso ein Thema. Ne? Das ist halt ultimativ existenziell bedrohlich und kann von einem Kind überhaupt gar nicht eingeschätzt werden. Es weiß überhaupt gar nicht, was das bedeutet. Ne? Und da dürfen wir, auch wenn wir überfordert sind, hier uns Hilfe holen. Und wenn ihr feststellt, oh Mann, das ist mir alles passiert mit meinen Kindern, auch das ist halt...
Oder mit meinen Eltern.
Oder mit meinen Eltern. Es ist hier eine Markierung, die aufmerksam machen kann, dass das Unbewusste, häufig über Generationen wiederholte Erfahrungen und Inhalte sind, die wir innerfamiliär oder auch in Freundeskreisen unüberprüft übernehmen und übernommen haben. Achtet da auf eure Gefühle, weil die zeigen euch nämlich schon eine Grenze an. Ein Gefühl, das mir sagt, das fühlt sich aber gerade nicht gut an, ich weiß gar nicht warum, sagt, ich komme an eine Grenze meiner Möglichkeit. Ja, wir können uns dann hier Hilfe holen oder anfangen, den Fragen nachzugehen, vor allem dann den Gefühlen, ne, die auf diese Fragen folgen. Also was bedeutet das für uns als Kind? Ne? Wenn wir das fortführen, dann lernen wir halt eben, dass die grundlegende Richtigkeit unserer eigenen Gefühle, unserer Grenzen, unserer Bedürfnisse erst einmal so überhaupt gar keine Berechtigung hat. Das ist nicht okay. Und wir haben aber Bedürfnisse als junger Mensch. Wir haben Grundbedürfnisse, die sind menschlich, nämlich nach Schutz, nach Einstimmung, nach einer liebevollen Sicherheit, nach verständnisvollem Umgang, nach Erklärung oder Unterstützung. Das sind Grundbedürfnisse eines jungen Menschen, der in diese riesige Welt kommt und irgendwann versteht wirklich, wie riesig die ist. Und wir lernen in diesen ersten Bindungserfahrungen dann, um gut und richtig und vor allem sicher zu werden, muss ich meine Wahrheit, meine Gefühle und meine eigenen Bedürfnisse, das, was ich mir von Herzen wünsche, radikal auf die Resonanz im Außen abstimmen. Und zwar radikalst. Ich muss mich ultimativ unterwerfen. Ich muss mich abstellen. Ich darf einen Teil von mir nicht leben. Ich muss vielleicht dann resignieren, passe mich übermäßig an, so ein bisschen wie sag mir jetzt, wie ich sein soll oder du mich haben willst. Und wir lernen, die Erwartungen und Bedürfnisse der Menschen um uns herum vor unseren eigenen zu fühlen. Ne? Wir sind überall, aber nicht bei uns. Und das ist für ein Kind dramatisch, weil halt eben unser Selbstwert ultimativ von dem Wert abhängt, den wir von außen bekommen. Das sind Schulnoten in einer leistungsbezogenen Gesellschaft, das sind Klamotten, das sind halt eben Freunde oder auch falsche Freunde, die uns genau sagen, ob wir jetzt dazugehören dürfen oder nicht. Und wir werden dann nützliche Retter, wir werden Klassenclowns. Das heißt nicht, dass alle Klassenclowns in den Erfahrungen gemacht haben, die aus diesem Spektrum kommen, aber das sind häufig Kompensationsstrategien. Wir werden unsichtbar, wir werden nützlich oder halt eben total pseudo-unabhängig. Wir sind gegen alles und wir versuchen vor allem ultimativ radikal niemanden mehr zu brauchen, ultimativ unabhängig zu sein, um diese alte Wunde des Verlassenwerdens, des Gefühls des Verlassenwerdens oder unseres eigenen Abhängigkeitsseins, Abhängigseins zu vermeiden. Wir werden hart wie Kruppstahl, ne? Wir lernen ultimativ uns abzuhärten und wir suchen dann vielleicht sogar auch immer etwas, was bedrohlich ist, ne? Das kann halt eben auch ein Weg in Risikofreude, Glücksspiel sein, das kann in alle Formen von Süchten, Abhängigkeiten führen, ne? Und eben im Kern all diese verschwommenen Grenzen von damals führten uns dann zu dem Rückschluss, dass wir selbst nur im anderen zu finden sind. Der andere definiert uns, ne? Wir fühlen uns eigentlich gar nicht mehr. Und dieser niedrige Selbstwert, der durch dieses nicht gehört, nicht gesehen und nicht gefragt werden, den besten Boden bekommt, der kann uns als Erwachsene dann später Angst machen, zum Beispiel auch wenn wir gefragt werden oder uns jemand wirklich aufrichtiges Interesse entgegenbringt, zu denken, das kann ja eigentlich gar nicht sein, ne? Der will wirklich wissen, was ich jetzt möchte oder sie will wirklich mein Gefühl irgendwie versuchen zu verstehen, sie gibt mir Raum, ne? Einfach, das ist einfach so bedrohlich, weil wir unterbewusst auf dieser Grundlage dieser bekannten Erfahrung eine ganz, ganz große Angst vor Beschämung verlassen werden kennen. Und die uns ja dann einmal irgendwann eine wirkliche Begegnung, echte Nähe, Kontakt vermeiden lassen hat. Und das kann halt dann dazu führen, dass wir gar nicht mehr in Beziehungen kommen, weil wir gar nicht mehr wissen, wie und uns trauen. Ne? Was ist es denn?
Was heißt weder in eine Beziehung zu jemand anderem noch zu mir selbst? Ne?
Zu mir selbst halt nur insofern, dass ich halt auch mich versuche, dauerhaft zu schützen. Und dass ich versuche zu überleben. Wir sind dann in einem Überlebenssystem. Das ist halt auch ein, muss man sich vorstellen, ein Nervensystem. Das ist manchmal über Dekaden, über mehrere Jahrzehnte aktiv. Und das ist halt eben so ein bisschen der Drück, die Zwickmühle eigentlich an dem Punkt, weil wir das als das Gehirn das bewertet, was wir am häufigsten erlebt haben, als sicher.
Das Bekannte.
Das Bekannte, die Gewohnheit ist das, was wir kennen und das ist halt eben so oft gelaufen, es hat ja bis heute dafür gesorgt, dass wir überlebt haben, also bleiben wir dabei, wir riskieren jetzt mal nichts Neues. Ne? Und das ist halt eben oft ein Punkt, wo wir dann gehemmt sind, ne? Wir oder auch uns selbst sabotieren oder auch zu einem potenziellen Partner oder einer Partnerin sagen, du, nee, ich bin nicht offen, ich kann nicht. Ne? Nicht verletzen und nicht verletzt werden. Lass uns das mal lassen, das wird jetzt irgendwie, ist es komisch. Und ein bisschen langweilig ist das auch. Langweilig ist dann nämlich häufig das, was wir nicht kennen oder was ruhig sich anfühlt. Häufig springen wir dann auf die alten Beziehungszüge auf und verknallen uns Hals über Kopf in etwas ultimativ Aufregendes, was halt aber eben alte Stresskreisläufe in uns erinnern lässt. Und die sind dann halt eben bekannt und dann wollen wir unbedingt den oder die eine oder wen auch immer als Beziehungspartner, weil sich das irgendwie seltsam vertraut und trotzdem ultimativ aufregend anfühlt. Also bitte kontrolliert mal für euch, wenn ihr zurückguckt, wie ihr auch im Nachhinein jetzt eine Beziehung bewerten würdet, die ihr zu Beginn im Rausch begonnen habt, sage ich jetzt mal so. Und ich will euch damit keine schönen Erfahrungen nehmen, sondern einfach nur mal überlegen, was war eigentlich die Grundlage dieses Großantretens? Wieso habe ich denn Matthias in Las Vegas geheiratet nach Tag 2, ne? Zum Beispiel, falls jemand von euch...
Was war jetzt mit diesem Matthias schon wieder los?
Ne, genau. Also da halt eben zu sehen, was war denn das? Das ist übrigens spannend, weil ich habe jetzt gehört, es gibt so eine irgendwo im Privatfernsehen gibt es eine, das hast du mir, glaube ich, erzählt, ne? Eine Show, ein TV-Format, wo sich Menschen blind heiraten, ne?
Ich habe den Titel vergessen, ja. Ich habe es auch nie gesehen. Boah, aber ich glaube, es gibt
furchtbaren Vorstellungen. Wobei, ich kann es jetzt nicht so bewerten. Nur wenn ich mir das vorstelle, ich müsste jemanden blind heiraten, würde es bei mir ultimativ Bedrohung auslösen, habe ich gesagt. Naja, also im Kern, zwischen Reiz und Reaktion, sage ich ja immer, haben wir heute als erwachsener Mensch die Wahl.
Sollten wir.
Wir haben sie de facto. Ob wir sie nehmen, ist eine andere Sache oder erkennen können. Wir haben sie aber als erwachsener Mensch, auch wenn sich das sehr, sehr oft nicht so anfühlt, wir haben sie. Und deswegen, ne, wenn es uns auch nicht immer so vorkommt, wir haben heute Möglichkeiten, unsere Beziehungen und nahen Verbindungen ganz bewusst zu gestalten. Das können wir. Wir brauchen dafür aber auch Hilfe und das ist auch okay. Co-Abhängigkeit.
Ja, Hilfe, Erinnerung und Technik vielleicht auch, ne? Also Technik im Sinne von, wenn ich schon weiß, in welchen Bahnen ich mich immer in meiner Reaktion bewege, dass man vielleicht mal versucht, diese Situation zu erkennen und dann wenigstens einmal mehr einatmet, ausatmet. Mhm. Vielleicht wenigstens mal bis 5 zählt.
Mhm. Ja, total. Ja. Also mal zu der Co-Abhängigkeit, die äußert sich halt eben dann häufig, wenn wir das mal zusammenfassen wollen, als chronisch gewordene Selbstvernachlässigung. Ne? Wir haben dann nämlich einmal gelernt, dass wir, um Zugehörigkeit, Nähe und Wertschätzung, Identität und Liebe zu bekommen, eben darauf verzichten müssen, für uns selbst zu sorgen. Ja? Der andere kommt zuerst. Und das ist halt eben etwas, was wir als Kinder in Familien lernen, weil wir halt eben nicht betrachtet wurden und die Grenze der einzelnen Familienmitglieder nicht respektiert wurde. Wir lernen es dann, uns wie gesagt auf diese Bedürfnisse anderer ganz einzustellen, um uns vor allem sicher zu fühlen. Wir fühlen uns sicher, wenn wir uns um den anderen kümmern, weil dann haben wir nämlich eine Funktion, dann können wir uns die Liebe verdienen, die wir brauchen. Ne? Wir haben eine Leistung geschaffen. Ne? Und ich finde auch wichtig zu erwähnen, dass uns ein hilfloser oder unverwirklichter Elternteil ebenso emotional co-abhängig machen kann oder auch verstricken kann, weil er Gefühle von absoluter Verantwortlichkeit in uns auslösen kann, ne? Wie es zum Beispiel auch ein offensiv oder überkritischer oder auch ein abwertender Elternteil oder auch psychisch-körperlich gewalttätiger naher Mensch tut. Ne? Also Co-Abhängigkeit und die Strukturen in unseren Familien können halt eben aus allen Richtungen dafür sorgen, dass wir lernen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns zuerst selbst vernachlässigen und ultimativ ins Außen gehen, um sicher zu werden und Verletzungen zu vermeiden und auch zu vermeiden, dass wir verlassen werden. Und das ist das, wo wir auch in co-abhängigen Beziehungen eigentlich im Kern die ganze Zeit kämpfen. Wir kämpfen darum, Beweise zu schaffen, den anderen retten zu wollen. Wir kämpfen darum, es für ihn zu wissen. Wir kämpfen darum, wir haben ja so viel von unserem Leben geopfert und aufgegeben. Wir haben so viel versucht, auch in die Wege zu leiten, was für den anderen vermeintlich gut gewesen wäre. Und der macht es die ganze Zeit nicht. Und damit wird er schuldig, ne? Und wir werden heilig. Das sind halt eben Dinge, wo wir in ganz, ganz schwierige Strukturen kommen, die man dann von mir aus auch als toxisch bezeichnen kann, weil sie halt eben markieren, dass das hier eine Bindungs- oder Beziehungsverstrickung ist, die durch Machtungleichgewicht oder durch emotionale Bedürfnisse, die wir über den anderen versuchen, bei uns selber zu erfüllen, ne, wir versuchen zu verwirklichen. Ne. Das heißt, im Kern, was passiert als Folge dieser Erfahrung? Wir glauben, wir sind verantwortlich für die Gefühle von anderen Menschen und wir müssen all diese Gefühle im Außen ausgleichen, wir müssen die beruhigen und wir müssen die vor allem verändern, wir müssen anderen helfen. Ne? Und der Verlust von unserem authentischen Selbst, dem, was wir im authentischen Kern sein könnten oder sind, wird dann halt eben eingetauscht durch das Wertvollwerden durch die anderen, durch die Aufwertung von außen, weil wir etwas tun, um uns Liebe zu verdienen. Wir haben so viel gemacht, jetzt dürfen wir auch, ne, jetzt ist es auch sicher. Und wir haben dann auch, weil wir ja so vom Außen abhängig sind, eine chronische Angst vor dem, was andere von uns denken könnten oder auch denken, oder was andere über uns sagen und versuchen die ganze Zeit irgendwie alles für alle zu sein oder etwas Besonderes. Ne, da kommen wir nochmal zu der Zweigverbindung, zu dieser narzisstischen Akzentuierung. Wir müssen ein riesiges Größen selbst aufbauen, um diesen kleinen verletzten Teil irgendwie zu schützen. Wir bauen uns unseren eigenen inneren Retter, den Kerl oder die Frau, die alles kann, alles weiß, immer die hellste Kerze auf der Torte ist, ultimativ erfolgreich, nur umgeben von dem Schönsten dieser Welt. Und im Kern brauchen wir das aber unbedingt, weil wir es eigentlich nicht glauben, dass wir es verdient haben. Wir müssen uns so überhöhen, auch über andere manipulieren. Und da haben wir dann das Gegenstück zu dem abhängigen Typus in der Co-Abhängigkeit. Das ist dann der dominante Teil, der halt eigentlich nur wertvoll ist, weil er den anderen dann entwerten kann. Das heißt, diese Beziehungen sind dann Traumabindungen, so nennt man die, Und in diesen Beziehungen fühlt sich das eigentlich unvermeidlich an. Das ist so ein bisschen wie, wir können nicht miteinander, wir können aber auch nicht ohne einander. Wir müssen das jetzt miteinander schaffen, damit wir nicht schuldig werden. Weil der eine hat zu viel investiert oder die andere hat zu wenig investiert. Und wir fühlen uns vor allem immer verantwortlich für das Glück und den Lebensentwurf des Partners. Der andere ist kein erwachsener Mensch, der für sich selber denkt, sag ich jetzt mal so. Wir entwerten da auch ganz, ganz viel einen Partner, wenn wir immer wissen, was für ihn gut ist. Und es gibt dann dieses Beispiel, das sehe ich dann oft bei älteren Menschen, wo dann der eine für den anderen spricht. Nee, Heribert nimmt heute das Schnitzel mit dem Gurkensalat. Ne, Heribert? Und dann sitzt er da so und sagt, jo. Oder er sagt, nee, Autofahren durfte die noch nie. Eine Frau kommt mir nicht hinter Steuer. Also wir haben manchmal wirklich noch ganz, ganz alte Rollenvorstellungen, wo wir den anderen entwerten. Und das heißt halt eben auch, wir betrügen uns selbst, um unsere Wünsche und Bedürfnisse nach Anerkennung zu bekommen. Wir handeln gegen unser besseres Gefühl. Wir verwickeln uns emotional, wie gesagt, auch existenziell, finanziell, um uns wertvoll oder geliebt zu fühlen. Und unsere Beziehung ist dann auch geprägt von Angst, intensiver Nähe und dem Wir gegen den Rest oder durch Eskalation, durch Erpressung geprägt. Und diese unklaren Grenzen, dieses emotionale Abstrafen durch Liebesentzug führt in alte Ohnmachtsspiralen, die wir ja kennen und immer wieder vermeiden wollten. Und da kämpfen wir dann als Kinder gegen diese alten Wunden, die der andere in uns auslöst. Das heißt aber nicht, dass der andere das ist. Und das ist das Missverständnis, das ist mir ganz wichtig. Das, was der andere in mir auslöst, ist nicht das, was der andere ist. Sondern das, was in mir entsteht, ob es Wut ist, Verzweiflung oder Kummer oder Trauer, ist dann der Kontakt mit meiner alten Verletzung in den Bindungen. Und ich befürchte, dass mir das wieder passiert und ich werde mit den gleichen und alten Mitteln, die ich entweder A, beobachtet habe, bei meinen Eltern oder nahen Menschen, aktiv gegen den anderen gehen oder die ich selber entwickelt habe. Und dann bin ich wie ein Vierjähriger, der den Kontakt abbricht und sagt, ich ziehe aus. Und das ist halt jetzt der Punkt, wir heilen dieses verloren gegangene Vertrauen in uns, also in diese Richtigkeit unserer Gefühle, wenn wir unsere Gewohnheiten und Vorstellungen von Nähe in Beziehungen überprüfen. Müssen wir dann immer alles füreinander sein, beispielsweise? Müssen wir auch immer alles miteinander machen? Müssen wir jetzt wirklich das Partnerfahrrad und die gleiche Chibo-Jacke kaufen? Müssen wir denn uns angleichen, um aus diesem Wir halt eine Sicherheit zu bekommen? Das heißt, wenn wir beginnen zu überprüfen, dann können wir anfangen, bewusst zu wählen, wie wir lieben und leben wollen. Es geht nicht darum, dass wir gleich alles anders machen müssen, sondern es geht nur darum, sich zu prüfen, wie ist denn meine Vorstellung von Nähe? Was ist denn eigentlich sicher? Gibt es das überhaupt? Wie würde sich denn sicher anfühlen? Weil dann wird es nämlich eigentlich schön, dann können wir in Richtung bedingungslose Liebe kommen, weil die bedeutet nämlich die bedingungslose Achtung der Grenzen und sie weiß, Liebe weiß, an der Grenze können wir uns wirklich kennenlernen und wir können uns halt dann eben das geben, was wir einmal entbehrt haben, nämlich Sicherheit. Und wir können dann nämlich auch lernen, zu trennen, was nicht Liebe ist, sondern alter Schmerz. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, worum geht es dann im Kern, wenn wir so ein Outview jetzt schon machen? Weiß ich nicht, könnte ich noch mal was erzählen, was möglich ist. Also wir können heute halt eben...
Ich glaube... eigentlich, wenn man das erkannt hat, ist ja das Wichtigste, dahin zu kommen, also was für Wege gibt es daraus? Mhm. Und ich glaube, der beste Weg ist einfach, eine Beziehung zu finden, also eine, natürlich schlussendlich eine andere Beziehung zu sich selbst zu finden, weil darum geht es ja im Kern. Es geht ja gar nicht um den anderen, sondern die erste Beziehung, die verletzt wurde, war die Beziehung zu mir selbst. Und da dann eine Beziehung zu jemandem zu finden, in dem ich das bearbeiten kann, die mit keiner vorherigen Beziehung etwas zu tun hat. Und da ist eine therapeutische Beziehung natürlich etwas sehr Wertvolles, weil, weil die ja ausschließlich dafür da ist, mit mir die Dinge zu betrachten und zu thematisieren, falls ich da ähnliche Mechanismen fahren möchte in meiner Therapie, wie ich sie im Leben auch fahre, und Dinge zu klären und mich stärker wieder zu mir selbst zu bringen und zu einer gesunden Beziehung mit mir selbst, sodass ich von da ausgehend dann auch wieder andere Beziehungen im Leben erschaffen kann. Ich glaube, das ist
schön, ja. Also ich glaube, der Kern, du sprichst ja gerade nochmal Therapie an, das ist wirklich ein Raum, wo wir lernen können, und das ist ganz, ganz wichtig, ja auch zu gucken, fühle ich mich mit dem Menschen wohl, kann ich dem was abgewinnen, oder merke ich irgendwie, stimmt hier was nicht. Ne? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das ist wirklich eine Möglichkeit, eine Einladung zu einer sicheren Verbindung, ne? Mit einem Menschen, der eben im besten Fall, so sollte es nämlich sein, trainiert ist, nicht die Erfahrungen oder die Geschehnisse, von denen er hört, zu bewerten, sondern einfach halt eben mit dem Menschen, der sie mitbringt, zu betrachten und in Ordnung zu bringen. Ne? Das heißt nicht, es ist dann, es geht hier nicht um Happiness. Ne? Therapie ist kein Prozess von Happiness, sondern es hat was mit einer Möglichkeit, wieder wirklich diese Verbindungen zu finden. Ne? Und wir können dann nämlich heute auch ernst nehmen, dass das, was wir einmal durch unsere Eltern hätten im besten Fall lernen können oder dürfen, nämlich diese lebendige Beziehung zu uns selbst, ne, und die sichere Beziehung, die Verbindung zu uns selbst, einen Vorrang hat vor den Verbindungen erst einmal auch im Außen. Das ist die Grundlage sozusagen einer Bindung und Beziehungsmöglichkeit, ne, diese Anbindung an uns. Wenn wir gelernt haben oder lernen, dass wir hier zuerst sicher werden dürfen, dann können wir das zu jeder Zeit, und das ist mir ganz wichtig, lasst euch das wirklich im Munde zergehen. Ich kann zu jeder Zeit lernen, wie das geht, die Verbindung mit mir herzustellen, weil ich brauche dafür nichts mehr und nichts weniger als mich selbst. Und ich bin ja die ganze Zeit sowieso dabei. Und mit mir, all meine Erfahrungen, ob ich sie nun erinnere oder nicht, das ist auch gar nicht so wichtig, sondern es geht eher darum, all meine Gefühle, die immer mal wieder, wenn sie lange, lange geschlafen haben, wach werden und reagieren auf Dinge. Und das sind gute Hinweise, denen wir folgen können. Das ist so ein bisschen wie die verlorenen Kinder im Wald aufspüren, wie Hänsel und Gretel, deren Brotkrumen man folgt. Ne, von
im Sinne von inneren Teilpersönlichkeiten.
Ja, inneren Teilpersönlichkeiten. Wir können Kinder in uns sehr wohl wahrnehmen. Die ganze Gesellschaft, der Alltag beim Einkaufen erleben wir das. Wir haben es in dieser Pandemie so sehr wie noch nie erlebt. Ne?
Die ganzen Toilettenpapierkinder.
Toilettenpapier, Bananen, Süßigkeiten, Bananenkinder,
Chipskinder.
Ja, also zu sehen, wir haben genau gesehen, was wer glaubte, noch unbedingt zu brauchen, bevor die ganze Welt zumacht. Ne? Also auch zu sehen, was da, so Seife wurde ganz viel gekauft dann noch, ne? So alles ausverkauft.
Ja, und das ist ja auch ganz schön, wir haben ja diese Folge über Sucht gemacht. Da gibt es ja dieses, was ich eine sehr schlaue Art und Weise der Betrachtung finde, dass man einfach, also dass das wichtig, die wichtigste Betrachtung einer Sucht ist immer die Betrachtung der Frage, welches Bedürfnis durch diese Sucht seine Befriedigung finden möchte. Das heißt, auch welches Bedürfnis sichtbar werden möchte. Und einfach da hinzukommen, die Bedürfnislagen zu klären und sich vielleicht an dem Punkt endlich der Mensch für sich selbst zu werden, den man gebraucht hätte. Also ich glaube, Reparenting ist da ein therapeutischer Begriff, dass man sich halt selbst Vater und Mutter oder wer auch immer es gewesen ist, der einem vielleicht das notwendige nicht hat zukommen lassen an der Stelle, als man gebraucht hätte als Kind.
Es ist ein schöner, wenn man dafür ein Beispiel braucht. Es kann zum Beispiel ein Anfang sein, überhaupt festzustellen, dass wir uns, wenn es um Beziehungskontexte nochmal geht, dazu neigen, dem anderen vielleicht immer ständig Recht geben zu wollen, bloß um ihn nicht zu verärgern oder die Stimmung kippen zu lassen, und wir dann wieder dazu neigen, Bedürfnisse hinten anzustellen. Und in dem Fall löst ja das ein Problem nicht, sondern es nährt es sogar. Ne? Wenn wir dann dahin kommen, diese Aufopferung einfach mal nicht anzubieten, also das Verdrängen meines Bedürfnisses, sondern einfach zu gucken, wie du so schön gesagt hast, mein Bedürfnis ist hier eigentlich was? Ich will auf keinen Fall Streit, ich möchte eigentlich Sicherheit und Frieden. Was wäre das, was mir jetzt größtmögliche Sicherheit und Frieden bringen würde? Wie würde sich das denn anfühlen? Was müsste ich denn zuerst verändern oder tun, damit ich dahin komme? Und manchmal kann das bedeuten, dass ich einfach sage, ich brauche jetzt mal Raum für mich, und dann versuche ich wirklich herauszufinden, was es ist. Ist es der Spaziergang? Ist es jetzt der Kakao? Ist es, und es kostet gar nicht so viel Geld, ist das jetzt nochmal ein Abstand, ist es erstmal, nachdem ich gemerkt habe, ich habe das Bedürfnis nach Sicherheit, es hängt da auch Traurigkeit mit dran, was kann ich tun, um dieser Traurigkeit jetzt ultimativ entgegenzugehen, weil das ist ja wirklich ein Ruf, ein Hinweis, dem wir heute folgen können, das ist ein Punkt, also wir können heute eben das ernst nehmen, das, was wir einmal hätten lernen dürfen, etwas ist, was wir uns heute in Beziehung zu uns noch beibringen können. Und wir können auch lernen, dass es neue Grenzen geben darf oder wir auch unseren Gefühlen trauen lernen dürfen. Das ist auch ein Prozess, und da Geduld aufzubringen ist wichtig. Wir können heute auch schon mehr auf uns selbst Acht geben. Das heißt, wir können unsere Gefühle beobachten, wir können sie sogar mitteilen, Menschen, mit denen wir uns sicher fühlen. Wir können uns von anderen helfen lassen. Das kann ich ja besonders gut. Und wir können, es fällt mir unglaublich schwer, mir helfen zu lassen. Das ist auch ein Thema. Das kann auch mal so aussehen. Oder wir können lernen, Grenzen zu setzen. Und neue Grenzen erfordern was? Erst einmal, dass wir beginnen, eben genau diese Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen und ihnen zu folgen. Wir verlieren nichts, wenn wir versuchen, mehr und mehr Raum für unsere Wahlmöglichkeiten zu schaffen. Es geht noch nicht so stark darum, es zu tun, sondern es erstmal nur zu sehen, zu erkennen, langsam in Kontakt mit den Gefühlen zu kommen. Ihr müsst da jetzt keinen Sprung vom 10-Meter-Turm ins Gefühl tun, bitte nicht, sondern macht die Reise und verbringt vor allem alleine Zeit mit euch.
Ja, und erlaubt euch zu überprüfen, ob die Dinge, die ihr tut, die Dinge sind, die ihr tun wollt. Also, richtig, ja. Wie zum Beispiel, wir sind ja als Gesamtgesellschaft, gerade in Deutschland ist zum Beispiel Alkohol ein großes Thema, das total okay ist. Oder ja, heute will ich einfach mal richtig vergessen. Oft ist es nicht das Bedürfnis zu vergessen. Oder heute will ich einfach mal richtig loslassen. Ja, das Bedürfnis ist zu loslassen. Aber muss ich mich deswegen total wegschallern? Ist halt echt die Frage. Also führt mich das zu einer tatsächlichen Freude oder führt mich das vielleicht zu einem Verhalten, zu dem ich nicht stehen kann, wenn ich nicht mehr in dem Zustand bin, mit runtergelassener Hose.
Im Park.
Auf dem Mittelstreifen am Kudamm.
Oh, furchtbar. Nee, aber wir lachen jetzt. Es ist halt wirklich, das ist dann dramatisch, weil wir halt manchmal in Situationen kommen, wo wir genau das erleben, was wir eigentlich, also dieses Ausgeliefertsein, schutzlos zu sein, produzieren. Ich glaube halt eben genau das, traut euch und schaut, welche Gefühle ihr vielleicht vermeiden oder verheimlichen wollt. Auch wenn ihr Schwierigkeiten habt, weil ich ja mal gemeint habe, seid auch alleine mit euch. Das ist wichtig, weil das wäre ja eine Bindung, und eine Verbindung braucht ja eben Raum, in dem ihr das einfach mal ohne Ablenkung und Reize von außen tut. Das heißt, einfach mal nur ins Gespür zu kommen, in die Einstimmung mit sich. Wo bin ich denn gerade? Bin ich gestresst? Bin ich müde? Das heißt halt zu sehen, wenn ihr das euch erlaubt oder ihr es sogar vermeidet, ich kann das nicht alleine sein, guckt mal, was macht mich denn so ängstlich? Was ist denn das Gefühl, was brauche ich denn jetzt? Und das kann manchmal nicht mental sein, also ein Gedanke, sondern das kann manchmal nur körperlich sein. Wenn ich mit mir alleine bin, wo kann ich das denn ganz gut und wo kann ich das vielleicht auch nicht? Kann ich besser alleine draußen sein und weniger drinnen oder umgekehrt?
Und wie wäre es schön? Welche Umstände müsste ich denn schaffen?
Genau, das heißt, dieses Erforschen für dich, nie mit Druck und Ergebniszwang, sondern eher als liebevolles Interesse um deine Bedürfnisse nach Sicherheit oder etwas anderem.
Ja, und mit Mut und Entdeckerfreude vielleicht auch, ne, zu sagen, so dass man vielleicht einen Moment für sich kreieren kann, wo man sagt, oh, das war jetzt aber schön alleine.
Ja.
Plötzlich. Ja. Wenn Alleinsein so sein kann.
Das muss ja noch nicht mal viel passieren. Das kann wirklich nur ein Spaziergang sein. Das heißt, Zeit für Neues ist auch ein Faktor, der uns aus Co-Abhängigkeit und aus halt eben diesen alten Ängsten führt. Ne? Und zwar da erstmal moderat langsam anfangen. Jemand, der beispielsweise mit Körperschema-Störungen oder mit Diät-Historie oder Essstörungen in Kontakt kommt, der wird halt eben sich immer getriggert fühlen, wenn es um das Thema Sport geht. Das ist dann halt auch ein Unwort. Ne? Das ist halt wirklich etwas, was anstrengend ist, zu sagen, ich muss Sport machen. Erst einmal müssen wir überhaupt nichts. Wir müssen auch nicht in eine 36 oder 38 passen, sondern wir sollten halt eben darauf achten, dass wir einen Körper haben, der lebendig ist und der sich gut anfühlt. Und wenn halt eben Bewegung aber etwas ist, was mir Spaß macht, egal mit welcher Leibesfülle, ob jetzt größer oder kleiner, dann können wir auch hier was für uns entdecken, was früher ganz, ganz ungut belegt war. Ne? Wo wir auch abhängig waren von halt eben dieser Aufwertung. Das, ich spreche nur Diäten hier noch an, weil die gehören ja auch ein bisschen da rein. Ne? Weil wir so viel versuchen immer zu sein für andere und doch irgendwie nie reichen. Also spazieren gehen, in Bewegung kommen, tanzen, kochen, haben wir heute viel gemacht. Und das halt regelmäßig. Vielleicht nicht alles an einem Tag.
Doch. Wenn schon, denn schon. Naja. Keine halben Sachen, Leute.
Na, in dem,
wir sind ja hier nicht irgendeine Gesellschaft, wir sind eine Leistungsgesellschaft.
In dem, also wenn wir uns lösen möchten aus alten, unguten Verstrickungen, welcher Art auch immer, braucht es eigentlich nicht viel. Den Anfang brauchst du vielleicht. Und das könnte dann auch der Anfang einer ganz, ganz wunderbaren Liebesgeschichte sein. Die würde ich euch wünschen. Wahrscheinlich die wichtigste in diesem Leben.
Wäre das vielleicht ein schöner Schluss jetzt? Vielleicht. Ich finde schon.
Also habt es gut.
Habt euch lieb.
Ja, und vertraut euch. Werdet sicher und frei. Das würde ich mir wünschen, wenn ihr wollt.
Und seid mutig. Und wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gehört habt und wenn ihr daraus was ziehen könntet, dann lasst uns doch einen Kommentar da und lasst uns auch einen da, wenn es euch überhaupt nicht gefallen hat. Ihr findet uns auf Instagram und könnt da gerne einen Kommentar da lassen. Uns freut's, sollte es euch gefallen haben, wenn ihr das eurer Oma, eurer Mutter und eurem Hund, sofern ihr den Spotify oder was auch immer, das wo immer ihr es hört,
liebe kann, Grüße.
Ne? Ganz liebe Grüße. Erzählt's rum, dass es uns gibt. Das freut uns und lasst uns was da. Und jetzt habt's schön und bis zum nächsten Mal.
Ganz genau. Gute Nacht, falls ihr das zum Einschlafen hört. Habe ich auch schon viel gehört.
Oder guten Morgen oder guten Mittag.
Bis bald.
Tschüss.